ihr habt ja nicht hiermit angefangen. Ich versuche das auch immer meiner Community zu sagen, so hey, du fängst halt mit einem Follower an und das ist deine Mama. Ja. So habe ich auch angefangen. Ne? Ja. Also Salut ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madame Moneypenny Meets. In diesem neuen Format, noch ist es ja neu, zweite Folge, treffe ich inspirierende, erfolgreiche, nach welcher Definition auch immer, Frauenmacherinnen, von denen wir alle uns eine ganz große Scheibe abschneiden können. Ich möchte mich mit denen unterhalten, lernen, woher sie kommen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind und wie es mit denen auch noch weitergeht. Und heute bin ich hier zu Gast bei der Katharina Kurz. Und Katharina ist promovierte BWLerin, hat es aber da nicht sonderlich lange ausgehalten in dem Bereich und hat sich dann entschieden, na Mensch, Bier ist doch eigentlich ein ganz cooles Thema. Lass mal ein eigenes Bier machen. Hat also dann ihre Karriere bei in einem großen Konzern, ich glaube Bertelsmann ihre Karriere hat dann ihre Karriere bei Bertelsmann sozusagen an den Nagel gehängt und eine eigene Biermarke aufgemacht samt Brauerei und allem drum und dran. Und das Ergebnis ist Berlo, B-R-L-O, so spricht man das hoffentlich aus. Und ja, es ist eine Craft-Bier-Marke und ich würde sagen, die angesagteste Craft-Bier-Marke Deutschlands, wie ich das so wahrnehme. Und vielleicht ja bald auch der ganzen Welt. Und ja, mit ihr unterhalte ich mich heute hier bei ihr zu Hause. Herzlich willkommen, Katharina.
Dankeschön,
danke, hallo. Dass ich hier sein darf in deinem Wohnzimmer vielleicht?
Bierreich.
Sehr gut. Und wie nennt es Brewhouse, oder?
Brewhouse, genau.
Brewhouse. Ach, das klingt auch schon wieder so cool. So Brewhouse. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass das geklappt hat.
Sehr gerne. Ich freue mich.
Trotz ein bisschen Termin hin und her geschiebe und so weiter. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass es zu diesem Gespräch gekommen ist. Ich persönlich freue mich super auf dieses Gespräch. Aus vielerlei Gründen, aber ich glaube, ein Grund ist auch, das ist mir erst heute so richtig bewusst geworden, dass wir ja ein paar Parallelen auch haben in unserem Business. Man würde denken, okay, Finanzen und Bier, was hat das jetzt miteinander zu tun? Aber es ist beides eher so Männerdomäne, männerbehaftet, ist mir dann aufgefallen. Also bei Finanzen, also ja, das macht mein Mann und nö, kann ich irgendwie nicht. Hm. Und Bier, ich meine, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, haben wir ja schon vorher gesprochen. Bier ist halt auch so ein bisschen so Männersache und der Mann trinkt Bier und die Frau ordert dann das Weinchen so dazu. Also erstmal siehst du das genauso und siehst du vielleicht dich auch als jetzt Frau in dieser Branche und du gehst ja auch raus mit deiner Gründerstory, machst dich ja auch sichtbar. Siehst du dich dann vielleicht auch so ein bisschen auf der Mission, den Frauen da draußen das Bier ein bisschen näher zu bringen wieder?
Ja, prinzipiell versuchen wir schon mit Berlo, ich sag immer eigentlich, also wir wollen kein Frauenbier machen, aber wir wollen einfach ein Bier für Menschen machen, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Und das versuchen wir halt sowohl in unserer Kommunikation als auch wie wir das Design angehen etc. und wie wir unsere kleine Brauerei und unser Unternehmen aufstellen. Versuchen wir das eigentlich so wieder zu spiegeln. Und genau wie du sagst, das hat mich ganz am Anfang, als wir diese Idee hatten und ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema Bier beschäftigt habe, hat mich das total gestört, weil es halt, es gab unglaublich sexistische Werbungen, die das Thema Bier angehen. Da sitzen immer ein paar Typen irgendwie auf dem Sofa und die Frau bringt das Bier und die gucken Fußball. Auf der anderen Seite war es dann auch immer so, dass irgendwie, wenn es ein Leitbier war oder ein Bier mit Frucht drin oder sowas, ne, so Schöfferhofer oder ich sollte jetzt keine Markennamen nennen, dann wurde es immer eigentlich auf Frauen eher getargetet. Und ich finde das totalen Quatsch, weil Frauen trinken auch unglaublich gerne Bier, auch vor allem, glaube ich, viel in Deutschland. Und ich denke, oft ist das auch so ein bisschen gelernt, dass Frauen vielleicht im Restaurant eher den Wein bestellen. So nach dem Motto, das ist jetzt komisch, ich kann jetzt hier nicht ein Bier bestellen, das gehört sich nicht so. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also das ist eher so, eine gelernte Geschichte. Und das wollen wir eigentlich ändern. Auf jeden Fall.
Sehr schön, bin ich voll dabei. Und genau, ich glaube, genau das sind auch so diese Parallelen zu dem Finanzthema, mit dem ich mich auch beschäftige. Ne? Gehört es sich für eine Frau überhaupt und so, und der Mann macht das.
Ja.
Und diese Werbung, von denen du da sprichst, die kennen wir natürlich alle, ne?
Ja.
Oder ich tu mir mal ein Bier. So. Und das ist,
es gibt auch so unglaublich viele Bierwitze mit Frauen und so.
Schon,
das
oder?
Ist, ja, ja.
Ja, stimmt.
Da fällt gar keiner ein.
Ja, ich habe so einen halben. Ich könnte ihn auch nicht, würde ihn auch nicht mehr auf die Reihe kriegen. Aber
ja,
ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja, von daher finde ich das natürlich auch sehr, sehr schön, dass du sagst, Mensch, Bier ist doch irgendwie auch für alle da und ist ja auch ein gesellschaftliches Thema. Und wenn ich halt Bock auf ein scheiß Bier habe, dann trinke ich halt ein scheiß Bier. So
auf jeden Fall. Also, egal wann und zu welcher Gelegenheit.
Und eben, es ist ja nicht weniger weiblich dann, wenn man irgendwie ein Bier trinkt.
Es gibt ja auch übrigens den Ausdruck der Herrenhandtasche für ein Sixpack Bier. Das ist auch so.
Und dann gibt es ja noch Herrengedeck, aber da ist da Bier
aber
drin?
Ist es, nee, Schnaps, doch, ne? Das ist Bier und ein Korn.
Bier und Schnaps, Korn ist genau, dann Herrengedeck.
Ja, ja.
Und Herrenhandtasche ist ein Sixer,
ja.
Das wusste ich noch nicht. Um Gottes Willen, Freunde. Ja, lass uns doch nochmal kurz zu den Anfängen zurückkehren. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich bemühe mich, dir nicht die gleichen Fragen zu stellen wie alle anderen, weil ich das auch immer ein bisschen nervig finde. Aber so viel vorweg, du warst ja, du hast bei Bertelsmann gearbeitet.
Genau.
Und hast dann promoviert, hast dir dann eine Auszeit genommen, so wie ich
es verstanden. Für die Promotion,
Für die Promotion, und dann warst du in Australien und standst dann da vor so einem Regal, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, und hast gesagt, ach Mensch, hier sind ja schöne Biere, die sehen ja irgendwie nett aus und ganz anders als in Deutschland. Und auch so diese, mit so einer Marke eben rumzuspielen, das zu emotionalisieren und so. Und du hattest also diese Neugierde für Bier und diese vielleicht auch schon damals so eine Art Leidenschaft. Das hat dir irgendwie gefallen. Und jetzt frage ich mich, okay, mir gefallen ja auch viele Sachen. Wie kommt man dann dahin zu sagen, daraus mache ich jetzt ein Business und ja auch, ich sag mal, ein komplexes Business. Das ist ja jetzt nicht, also ne, ich mag zum Beispiel gerne Pommes, ja, ich liebe Pommes.
So, und ich kann ein Pommes-Business aufmachen?
Würde ich voll, also wirklich, ohne Scheiß, das ist auf jeden Fall, steht auf meiner Liste. Eine eigene Pommesbude ist ein ganz, ist noch so ein Traum von mir. Aber war jetzt nicht so meine erste Wahl, sozusagen. Also, wie ist dann der Weg von, ja, finde ich irgendwie ganz spannend, so hin, ich meine, du bist jetzt auch nicht so aufgegeben, ne? Du hast jetzt auch nicht irgendwie einfach ein Unternehmen oder eine Brauerei übernommen. Also wie ist dann so der Gedankengang von, ach, das sieht hier irgendwie ganz nett aus, zu, ah, das mache ich jetzt einfach mal selber.
Hm. Ich hole noch mal ein bisschen aus.
Ja.
Also ich habe damals meinen Job bei Bertelsmann verlassen, um diese Promotion zu machen.
Mhm.
Die ich irgendwie vorher schon angefangen hatte und dachte, ich schaffe das so neben Job, und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich fand es aber auch so einen ganz guten Zeitpunkt, da dann mal rauszugehen, weil ich dachte, okay, das du bist ja dann auch so in so einer Konzernkarriere, dann bist du auch schnell mal schwupps, 10, 15 Jahre vorbei, ne? Und du machst irgendwie immer noch das Gleiche. Also es war eine super Zeit, keine Frage. Und mich hatte auch, ich habe lustigerweise über den Kunstmarkt promoviert. Also ein komplett anderes Thema, weil es mich irgendwie wirklich fasziniert hat und ich mich sehr damit privat beschäftigt habe und auch irgendwie so dachte, ach Mensch, vielleicht ist das auch beruflich was für mich. Und wollte eben diese Auszeit wirklich nehmen, um mir da so ein bisschen klar zu werden und vielleicht nochmal neue Ideen zu sammeln. Und dann relativ schnell durch die Promotion gemerkt, so nein, ich werde auf keinen Fall irgendwas beruflich mit dem Kunstmarkt zu tun haben. Also das war echt ganz spannend, also auch tolle Leute kennengelernt, aber dachte ich mir, boah, nee, also ist weiterhin ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nein. Und das näherte sich dann also so dem Ende und ich habe so gemerkt, diese Idee, einfach mal zu gucken und diese Auszeit zu nehmen und mich neu zu orientieren, hat überhaupt nicht funktioniert. Also im Gegenteil, es war eher so, okay, was denn jetzt? Jetzt habe ich irgendwie so 1,5, 2 Jahre quasi verplempert.
Was meinst du? Also waren es dann doch wieder zu viele Möglichkeiten oder hast du dir zu viel Druck gemacht, in der Zeit jetzt was
vielleicht
Neues zu finden?
Vielleicht, ja. Wobei, also im Nachhinein hat das, glaube ich, schon funktioniert, aber das war so, weil das ist dann draus geworden.
Eben,
aber das war irgendwie nicht so, dass ich so einen totalen Denkprozess hatte und so nach einem halben Jahr dachte, ah, okay, ich könnte in die Richtung gehen, ne? Mhm. Sondern es war eigentlich erstmal so ein bisschen Leere, ja. Und hatte auch wieder ganz viele Vorstellungsgespräche, weil ich mir dann dachte, na gut, dann suchst du ja halt wieder einen Job und war auch wieder bei großen Konzernen und wollte aber unbedingt nach Berlin. Also ich war viel im Ausland vorher und wusste, okay, ich würde gerne wieder nach Deutschland. Und in diesen ganzen Überlegungen, ich habe dann auch gedacht, vielleicht würde ich auch gerne was selbst machen, was selbst gründen, wusste aber nicht was. Ja, dachte ich mir, es muss ja digital sein und dann genau. Brauche ich einen Mitgründer und eine tolle Idee. Und also es war wirklich so sämtliche Optionen in der Hand und gerade auch bei den Jobinterviews hat mir auch, also deswegen, ich hole ein bisschen aus, hat mir so unglaublich dieses Bauchgefühl gefehlt, was mich eigentlich immer sehr durchs Leben geleitet hat und wo ich immer so bei Weichenstellungen auch dann auf meinen Bauch gehört habe. Und da war ich echt so, boah, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich jetzt machen soll. Nee, es kam wirklich kein Signal. Und das Lustige war dann mit dieser Australienreise und diesem Moment, wo ich mir dachte, warum macht denn in Deutschland eigentlich keiner cooles Bier? Also in diesem Moment habe ich noch nicht gedacht, Heureka, das ist es. Weil das war ja einfach verrückt, ne? Und ich bin dann irgendwie nach Hause gekommen und habe einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen und der fand Bier auch cool. Und dann haben wir gedacht, ach, lass uns das doch einfach mal als Nebenprojekt gucken. Und in der Zwischenzeit hatte ich immer noch Gespräche und Angebote und was weiß ich. Und dann habe ich aber gemerkt, meine Augen fangen so das Leuchten an, wenn ich darüber nachdenke, Bier zu brauen und eine Brauerei zu gründen, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das sollte mir jetzt gerade irgendwas sagen. Ja, und ich dachte aber noch, ich kann doch jetzt nicht meinen Lebenslauf über den Haufen werfen. Und ich habe dann meine Eltern irgendwann angerufen und habe gesagt, ja, und wir haben diese Idee. Und mein Vater so, seid ihr verrückt, also ihr könnt jetzt nicht gegen Becks und Co. und der Biermarkt ist rückläufig seit 20 Jahren und so. Ja. Ne? Und aber das war wirklich, das hat sich so richtig angefühlt. Und das war, also wenn du mich so im Nachhinein fragst, das war wirklich das ausschlaggebende Gefühl, wo ich dachte, Mensch, was haben wir denn zu verlieren? Dann machen wir das jetzt mal und es könnte ganz cool werden. Und wenn nicht, dann glaube ich, finde ich auch wieder was anderes.
Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Bei mir in der Community sind ja auch einige Frauen, die vielleicht so auf dem Sprung sind und nicht so richtig glücklich im Job oder in einem Unternehmen, keine Ahnung. Und ja, da ist dann auch immer so die Frage nach dem Risiko, ne? So, ja, soll ich dieses Risiko wirklich eingehen? Und das, was du beschreibst, geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, naja, probier es halt aus. Ja. Und also ich sage immer, den Scheißjob hast du ja schon. Ja. Dann kannst du jederzeit wieder zurückgehen, höchstwahrscheinlich. Ja. So habe ich damals auch gegründet. Ich war ja auch erst 25, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe und war auch so, naja gut, gucken wir mal, ob dabei was rumkommt. Und wenn nicht, kann ich immer noch wieder zurückgehen. Und ich glaube, da machen sich viele einfach viel zu viel Druck, habe ich das
Gefühl. Ja, und so ein Sicherheitsdenken auch, ne? Was natürlich, wenn du so in so ein Konzernkissen so ein bisschen eingebettet ist.
Ne? Es ist halt gemütlich, es ist schön warm, jemand kümmert sich um mich. Ja. So, aber
am Wochenende kannst du auch mal den Kopf komplett ausschalten, weil du weißt, irgendwie, ja, das ist
genau, es ist natürlich ein anderes, also für mich ist es ein komplett anderes Leben, also angestellt sein oder eben Unternehmerin sein. Ja. So, wenn du gerade sagst, so Kopf ausschalten am Wochenende.
Schwierig.
Findest du den Ausknopf? Also ich glaube, ich habe gar keine. Nee. Hast du einen?
Sehr schwierig, ja. Also, eigentlich nicht. Und das kann manchmal auch belastend sein, ehrlich gesagt, ja, weil du nimmst natürlich viele Dinge einfach mit nach Hause. Du bist verantwortlich für Menschen, also gerade hier, ne, wir sind auch ein produzierender Betrieb, wir sind eine Gastronomie gleichzeitig auch noch, also da geht es auch um Themen. Also wir hatten zum Beispiel, dummes Beispiel, wir hatten im Januar tatsächlich eine Bombendrohung hier. Ne? Irgendwie so ein Typ, der eine Tasche irgendwie auf der Toilette abgestellt hat und Leuten erzählt hätte, da wäre eine Bombe drin. Und was machst du denn dann? Und ich war zu Hause und gerade irgendwie aus dem Urlaub zurückgekommen. Freitagabend
so um 7 oder was?
Das war wirklich, ja, nee, es war glaube ich 22 Uhr und ich hatte gerade so Fernseher angeschalten, dachte super. Und dann kriegst du natürlich diesen Anruf und alle sind hier mit Sondereinsatzkommando und Bombenentschärfung. Es war natürlich nichts, aber solche Sachen, du bist halt einfach immer irgendwie verantwortlich. Aber ich würde es auch nicht missen wollen. Also es ist auch
das
super.
Das ist meine nächste Frage gewesen. Ja. Also das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Trade-off quasi. Ja. Ne? Also dieser, also ich sag mal so wirklich richtig abschalten geht ja eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht, also ich sag mal so, dass auch das Unterbewusstsein auch mitmacht. Also manchmal werde ich gefragt, wie viel arbeitest du? Und dann denke ich, also 24 Stunden am Tag, weil irgendwas rattert ja immer, selbst wenn ich nicht im Büro bin oder selbst wenn du wahrscheinlich nicht hier bist. Genau das, was du sagst, das rattert ja immer weiter, man hat ja neue Ideen. Oder
ich finde das aber auch nicht schlimm. Ich finde, das gehört irgendwie so dazu und ich brauche das irgendwie, wenn ich wahrscheinlich irgendwo angestellt wäre, würde es mich, glaube ich, auch nerven, denke ich mir auch, Mensch, lass mich mal in Ruhe und ich möchte jetzt eigentlich mein Handy ausschalten und einfach mit ein paar Freunden was trinken gehen. Aber so, finde ich, gehört das so dazu. Also ich hatte auch mal so einen Moment, ich glaube nach einem halben Jahr, als wir Berlo gegründet haben, wo ich, hatten wir noch ein Büro, da gab es noch nicht diesen, waren wir irgendwo eingemietet und da bin ich früh in den Aufzug rein und da waren in diesem Bürogebäude so ein paar andere Leute noch drin und sind in den Aufzug hochgefahren und es war ein Freitag und dann haben sie sich drüber unterhalten, so, boah, endlich Wochenende und ich freue mich und da dachte ich mir, verrückt, also das habe ich früher auch immer gedacht und ich habe mich auf diese 2 Tage frei gefreut, aber das kenne ich eigentlich so gar nicht mehr. Das ist völlig okay, ich freue mich eigentlich jeden Tag hier reinzukommen und manche Tage sind sehr viel anstrengender als die anderen, aber dieses, ich muss Montag bis Freitag und dann muss ich mich entspannen, ja, das gibt's natürlich nicht, aber das ist okay.
Ja, ich finde das auch vollkommen okay. Ja. Also das habe ich genau auch so. Also ich war auch mal, ich glaube, genau 2 Jahre angestellt. Das ist einfach was anderes, weil es halt nicht dein Baby ist. Ja. Ne? Du weißt nicht so richtig, naja, würdest Sachen vielleicht auch anders machen und denkst dir so, oh, jetzt echt hier irgendwie Freitag 15 Uhr Meeting? Nee, habe ich eigentlich auch schon keine Lust mehr drauf. Und wenn es halt aber das eigene Ding einfach ist, dann hängt da so viel dran.
Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das muss man dann halt auch differenzieren können, weil man hat dann selbst diesen unglaublichen Einsatz und Enthusiasmus und denkt dann irgendwie, alle, die für dich arbeiten müssen, das auch so machen. Und
ist nicht.
Dann muss er, okay, nee, warte, das ist ja mein Ding. Und
ja, das finde ich einen spannenden Punkt.
Ja.
Definitiv. Also das muss man dann, glaube ich, akzeptieren. So schwer es vielleicht am Anfang dann irgendwie auch fällt, aber davon habe ich mich auch, also ich habe ein tolles Team davon mal
genau,
abgesehen.
Das wollte ich auch gerade sagen,
also, ne, die
mit
wirklich
viel
alles
Herzblut
geben.
Auch dabei sind,
Aber so samstags um 6 bin ich die halt bei Slack irgendwelche Nachrichten schreibt oder irgendwelche Sachen macht. Und das, finde ich, ist aber auch eben, genau wie du sagst, vollkommen okay für beide Seiten quasi. Ne? Also ich erwarte von niemandem, dass er da jetzt auch nur ansatzweise den Enthusiasmus hat, wie ich, weil es geht einfach gar nicht. Es sind so viele Emotionen da auch mit drin. Ja, aber spannend, dass das bei dir auch
auch dann ganz ähnlich ist. Manchmal denke ich mir mal irgendwie, okay, ich sollte nicht direkt nach dem Aufstehen und vorm zu Bett gehen noch E-Mails lesen. Wäre wahrscheinlich besser für den Schlaf und aber ich mach's trotzdem.
Ich mach's teilweise auch, Also doch noch mehr, als ich wahrscheinlich manchmal so zugebe.
Ja.
Aber ja, ich finde auch, es gehört einfach dazu. Man will ja auch wissen, was abgeht. Also wenn bei mir eine Seite down geht oder irgendein Shitstorm auf Facebook brütet, so, dann muss ich das halt wissen. Ja. Und zwar vor allen anderen halt so.
Klar.
Genau, wir hatten es vorhin schon mal, hattest du schon mal ganz kurz angedeutet, naja, ist jetzt irgendwie kein digitales Online-Business so. Ich meine, das ist ja ein riesiges Teil, was ihr hier aufgebaut habt. Und das war dir ja sicherlich am Anfang auch schon, vielleicht nicht jetzt in dieser Dimension, klar, aber das ist jetzt nicht, na, ich mache mal eine Website und mache ein paar lustige YouTube-Videos oder so. Also das sind ja Prozesse hier dran. Das ist ja, ihr stellt ja was her. Ich will gar nicht wissen, auf wie vielen Ämtern ihr irgendwelche Formulare wahrscheinlich unterschreiben musst, damit das überhaupt hier und Mietverträge und Inventar und Zulieferer, also das sind ja ein Riesen, das kann ich ja als normaler Mensch gar nicht überblicken. Also und es ist ja schon viel sichtbar, aber wahrscheinlich ist das nur so die Spitze des Eisbergs. Wie, also erstmal konntest du es anfangs auch so überblicken und wie hast du dich da auch so ein bisschen so reingefuchst in dieses, du bist ja vollkommen eine Quereinsteigerin. Also Wie hast du es geschafft, nicht zu viel Respekt vor so einem dann doch echt riesigen Projekt zu haben?
Step by step, ehrlich gesagt. Ne? Also wir sind ja drei Gründer, Freund aus Studienzeiten und Micha noch, also Christian und Micha. Micha ist der Braumeister. Also wir haben ganz klar dann, wir haben kurz mal überlegt, sollen wir das Brauen uns auch noch selbst beibringen? Und dann dachten wir, okay, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns echte Kompetenz mit an Bord holen.
Ja, das Produkt muss stimmen, ja.
Genau. Das, genau. Und so haben wir uns da Micha mit reingeholt. Christian hatte vorher schon mal ein Digital-Startup gegründet. Das heißt, der hat so ein bisschen auch, welche Rechtsform nehmen wir denn? Wie setzt man jetzt eine Buchhaltung auf, etc.? Und wir hatten ja am Anfang auch noch keine eigene Brauerei. Das heißt, wir haben uns quasi eingemietet bei zwei kleinen mittelständischen Brauereien im Umland von Berlin. Und es war super, um einfach mal zu starten, ohne viel Kapital am Anfang und einfach mal zu gucken, Mensch, mögen die Leute eigentlich unsere Marke, mögen die Biere? Wenn wir irgendwann eine eigene Brauerei machen, wie groß muss die sein? Also das war wirklich, das heißt, wir haben dort nach unseren Rezepten gebraut und hatten dann quasi fertiges Bier und haben Biervertrieb gemacht. Biervertrieb habe ich auch noch nie gemacht, aber das ist jetzt auch kein Rocket Science. Also wir haben wirklich einfach den Kofferraum voll Bier gepackt, haben uns eine Liste an Bars und Restaurants gemacht und sind da reinspaziert und haben gesagt, hallo, wollt ihr unser Bier kaufen?
Also total hands-on, so
total
pragmatisch.
Ja.
Schnell und pragmatisch Ergebnisse erzielen.
Ja, um einfach auch zu lernen und zu verstehen, was sind denn überhaupt die Stellschrauben und die Bedenken und so. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also es war wirklich verrückt und wir am Anfang waren wir natürlich so happy, als wir dann irgendwie als der erste Kunde, ich neulich noch eine Message gefunden oder eine E-Mail, wo ich einen Screenshot gemacht habe, so der erste Kunde hat 10 Kisten gekauft und war mir direkt so in unserem WhatsApp so, oh mein Gott, wie cool.
So lustig wahrscheinlich, wenn man jetzt zurückblickt und so 10 Kisten und was sie wahrscheinlich jetzt so
genau umsetzt. Und man macht natürlich unglaublich viele Fehler. Also ich habe vor allem, wann immer wir irgendwie so versucht haben, so einen Workaround zu schaffen, wo wir dachten, ach nee, ist billiger, wenn wir es so machen oder vielleicht können wir hier sparen, wenn wir uns die Kisten, die Bierkisten zusammensammeln. Also wann immer wir das gemacht haben, ist es am Ende, war es ein größerer Pain und es hat mehr gekostet und man hätte auf die so ein bisschen,
okay, also so unnötige Komplexität, Komplikationen
genau
reinzubringen, um vielleicht ein paar Euro zu sparen oder
genau
so.
Genau, ja. Okay. Also und so haben wir uns eigentlich so langsam rangehangelt. Also die Komplexität ist wirklich dann gestiegen, als wir hier diese Location eben gesucht und gefunden hatten. Also wir befinden uns ja hier in einem Containergebäude. Also wir haben das aus 38 gebrauchten Schiffscontainern gebaut.
Wie kommt man da drauf? Also ganz ehrlich.
Der Grund ist, dass wir irgendwann hier wieder weg müssen. Also wir sind
genau,
ja hier in einem Filetstück mitten in Berlin, direkt am Gleisdreieckpark und wir haben uns so in diesen Standort verliebt. Wir wussten aber von Anfang an, das ist eine Zwischennutzung. Irgendwann kommen hier 5 große Bürogebäude hin. Ich hoffe, es dauert noch.
Ist das noch der aktuelle Stand?
Das ist noch der aktuelle Stand, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also unsere Wette ist da eigentlich aufgegangen, würde ich mal sagen. Also es war auch extremes Risiko, wirklich Augen zu und durch, Kamikaze, das hier aufzubauen, weil wir hatten irgendwie so einen Mietvertrag, 3 Jahre hätten uns jederzeit runterschmeißen können, mussten jeden Stein hier selbst finanzieren. Und es hat noch niemand ein Containergebäude in so einer Komplexität gebaut, ja, mit voller Brauerei, mit Gastronomie drin. Und das heißt, es konnte uns auch niemand sagen, was das kostet. Und du musst aber den Vertrag schon unterschreiben und musst eigentlich Finanzierung schon sichern. Also das war, und dann haben wir auch noch das als Bauherrn selbst betreut, was die bescheuertste Entscheidung unserer Unternehmensgeschichte war. Genau. Also wirklich, 2016 war ein ziemlicher Albtraum. Also da haben wir das halt hier aufgebaut und ich hole schon wieder total lang aus.
Nee, das ist super spannend.
Ja,
ja.
Und dann ist die Komplexität halt nochmal gestiegen, ne? Also mit eigener Brauanlage und dann haben wir uns eben entschlossen, hier noch Gastronomie aufzumachen. Wo wir quasi noch einen vierten Partner an Bord geholt haben, den Ben, der ein ganz talentierter Koch ist, aber auch Konzepter und der jetzt die Geschäftsführung der Gastronomie macht. Aber das ist halt noch ein zweites Business dazu, ne? Also das ist komplett anderes Geschäftsmodell nochmal, mit ganz anderen Herausforderungen.
Wie ist denn da die Entscheidung gefallen? Also habt ihr euch das vorgenommen oder war das immer schon so in euren Köpfen? Ja, so wenn, dann irgendwie auch mit Gastronomie? Oder war der Ben auf einmal da und hat gesagt, hey,
Na, wir dachten, wir machen jetzt unsere eigene Brauerei. Da war der Standort auch noch gar nicht so im Spiel. Dann haben wir gesagt, wir machen so einen kleinen Taproom, wie man ja auf neue Craft Beer Deutsch sagt dazu. Also so einen kleinen Ausschank. Weil wir auch, jeder hat uns immer nur erzählt, oh Gott, Gastro und lass die Finger davon und das ist schrecklich und nur Schwarzgeld und jeder, keine Ahnung, haut dich über den Tisch. Und als wir dann dieses Gelände hier gefunden haben, haben wir gesagt, okay, also jetzt nur um die Brauerei hier reinzubauen, bringt das nichts. Also wenn, müssen wir hier schon eine wirkliche Gastronomie noch mit bieten. Und hier war ja nicht viel drumrum, ja. Also das ist zwar verkehrstechnisch hier super angebunden mit den zwei U-Bahn-Linien. Du hast ja den Park direkt nebenan, aber es gab kaum Gastronomie. Da haben wir gesagt, na gut, also wenn, dann müssen wir auch so richtig mit Küche und allem drum und dran machen und da wirklich schon so einen Ort schaffen. Also so war da eigentlich der Entscheidungsprozess. Und lustigerweise war Ben, hat auch um diese Fläche gepitcht. Also hat quasi auch ein Konzept entwickelt und sehr lustig. Im Nachhinein, unsere Vermieter haben uns dann Wochen, ich glaube fast monatelang pitchen lassen und immer wieder neue Präsentationsmaterialien. Ich glaube, wir waren die einzigen zwei, die diesen Pitch waren. Also es war so ein bisschen Schikane. Aber wir haben uns da durchgearbeitet. Und die meinten dann irgendwann so, Mensch, Ben und Berlo, das könnte ganz gut passen. Trefft euch doch mal und setzt euch mal zusammen. Und dann haben wir uns so ein bisschen angenähert. Und Ben hat dann erst so das Food-Konzept für uns gemacht und sollte uns dann damit beraten, weil wir gesagt haben, also alleine können wir das echt auf keinen Fall. Und es hat dann so gut gepasst, dass er wirklich fest mit an Bord genommen ist. Und Gastro ist auch mittlerweile wirklich einer unserer strategischen Eckpfeiler, die wir auch noch massiv, was heißt massiv, die wir auf jeden Fall noch ausbauen wollen. Also wir werden noch mehr Gastronomiestandorte auch entwickeln. Auch aus dem Grund, weil wir sagen, Craft Beer ist noch so erklärungsbedürftig, vor allem in Deutschland, ja. Also da sind noch so viele, so viel Widerstand, würde ich mal sagen, weil alle immer so, warum, ich trinke meinen Pilz und habe ich schon immer so getrunken, ne? Und das kann man am besten eigentlich in so einer Atmosphäre erleben, wo man erklärt und mal zeigt, Mensch, komm, und Bier kann auch toll zu Essen passen und es gibt so viele verschiedene Geschmäcker und Vielfalt und man riecht auch mal am Bier, warum riecht denn das Bier jetzt anders und warum kann ich da so viel Geschmackssorten? Also wir glauben mal, dass es so eine Umgebung hier braucht. Und so ist natürlich dann eigene Gastronomie ein toller Vertriebskanal, aber du bringst auch neue Leute an dieses Thema Craft Beer ran. Und das ist eigentlich unser Ziel. Also es werden auf jeden Fall noch ein paar Läden folgen.
Sehr schön. In Berlin wahrscheinlich dann auch. Deutschlandweit?
Mal gucken.
Ruhrgebiet? Also, das müssen wir mal aufbrechen. Da. Schön Dortmund im Stadion, Westfalenstadion gibt es dann Berlo. Da wird es nicht hinpassen. Aber.
Also in Berlin auf jeden Fall noch ein oder zwei Geschichten, die wir uns vorstellen können. Mhm. Und dann denke ich, werden wir so nächstes Jahr vielleicht mal einen klitzekleinen Fühler ausstrecken. Ich weiß aber noch nicht, wo.
Okay, weißt du noch nicht, wo? Mal gucken. Oder willst du es noch nicht sagen?
Nein, wir haben wirklich, das ist nur...
Es gibt so Gedankenspiele.
Es gibt Gedankenspiele. Wir haben tatsächlich gesagt, was in Deutschland interessant sein könnte, wäre vielleicht Köln oder Frankfurt. Aber erstmal so als, aber weil da es eben noch sehr wenig auch so eigene Craft-Brauereien gibt. Ja. Aber es ist noch absolut nichts in Planung. Okay, aber dran denken darf man ja.
Ja, absolut. Definitiv. Du, wenn du so erzählst von eurer Geschichte und auch wie das, also von vor 5 Jahren bis jetzt, das klingt jetzt nicht so, ja, wir wussten genau, was wir wann irgendwie machen und dann deklinieren wir das so runter und setzen das um, sondern es klingt auch dann, also ich glaube, ihr geht wahrscheinlich sehr planvoll vor, aber auch mit einer, ich sag mal, gesunden Prise Spontanität und so vielleicht auch ein gewisses, ich weiß nicht, so Urvertrauen, dass das schon alles irgendwie so kommt, wie es gehört, so?
Ja.
Kann man das so sagen?
Absolut. Also sehr opportunitätsgetrieben eigentlich. Also das war auch, in diesem Grundstück hat uns jemand erzählt, sind wir hingefahren, durch den Bauzaun geklettert und haben uns verliebt. Also und ich mag das auch wahnsinnig gerne, dass man nicht so einen festgeschriebenen Plan hat und den verfolgt. Der Plan ist natürlich, das weiter auszubauen und zu wachsen. Und da haben wir auch Spaß dran. Also gibt es auch andere Brauer, die sagen, nö, mir reicht das jetzt so in der Größe, ja, und klar, das passt und ich will auch nicht so viel Stress. Und für uns ist das schon einfach, es macht Spaß, ja. Mhm. Also diesen eigenen Unternehmensaufbau eigentlich mitzuverfolgen. Und ich finde das total spannend, mich dann auch auf Begegnungen und neue Ideen einlassen zu können. Mhm. Und also zum Beispiel unsere zweite kleine Gastro haben wir im KDW aufgemacht. Und da hat mir ein Freund davon erzählt, der auch eine kleine Gastronomiemarke hatte, gesagt, ja, das KDW will sich gerade verjüngen und sucht irgendwie auch ganz coole Konzepte in Berlin, die da reingehen. Und ich so, oh, gib mir mal eine Telefonnummer. Und dann haben Ben und ich da ständig angerufen, bis wir irgendwie bei der richtigen Person waren und sind dann vorbei und haben uns vorgestellt. Und dann meinten die, es war sehr süß, also die bauen gerade viel um und meinten, ja, also es war Ende 2017 hatten wir das Gespräch. Und dann hieß es, also der Bereich, der dann für euch in Frage kommen würde, können wir uns gut vorstellen, wäre dann 2021 fertig. Wir gucken uns an, so, kannst du uns sagen, in 2 Monaten muss das stehen und dann machen wir das? Und letztendlich hat sich's dann tatsächlich nochmal sehr, sehr schnell entwickelt. Ah, ja. Aber das finde ich wahnsinnig spannend und das möchte ich auch irgendwie nicht anders haben. Und ja, wie du sagst, wir haben so ein bisschen so ein Urvertrauen, dass das schon irgendwie klappt und dass wir irgendwie da wieder auf den Füßen landen.
Ja, und wahrscheinlich auch in euch selber so, ne? Ja. Also ich finde immer, was außen drumherum passiert, kann man ja sowieso nicht beeinflussen. Ja. Aber was ich halt beeinflussen kann, sind Dinge wie meine Lernbereitschaft, meine Offenheit, wie ich Entscheidungen treffe. Ja. Und dann muss ich halt mit den Gegebenheiten vernünftig umgehen. Ja. Aber das, was du sagst, glaube ich, macht hoffentlich auch vielen, die zugucken oder zuhören, auch Mut, einfach auch zu akzeptieren. Man weiß am Anfang nun mal nicht alles. Ja, muss man total. Auch nicht. Ist auch überhaupt gar nicht Sinn der Sache. Ja. So, ich meine, ihr habt angefangen mit, ja, lass mal irgendwie ein Bier brauen. Brauen wir einen Brauer? Ach, ja, gucken wir mal. So, und hattest du mir am Anfang vorher auch erzählt, seid mit Etiketten da so rumgelaufen und seid auf Kundenfang gegangen.
Ja.
Und jetzt sitzen wir hier in so einem riesen Container mit Gastro und riesen Leinwand vor der Tür. Das kann man sich am Anfang ja nicht so ausmalen. Man weiß ja gar nicht, wie es
ist. Ich meine, es klingt jetzt natürlich sehr, sehr leicht, wenn man sagt, ja, und man hat dieses Urvertrauen, das wird schon irgendwie, also man hat schon auch echt harte Momente und
das glaube ich sehr gerne, ja.
Also es gibt auch Momente, wo ich ein bisschen panike, ne? Und dann gibt es auch Phasen, wo das vielleicht, wo ich ein bisschen dünnhäutiger auch bin und merke, Mensch, ich schaff's nicht so gut, auch den Druck vielleicht vom Team fernzuhalten, weil ich den selbst spüre. Aber insgesamt am Ende des Horizonts ist auf jeden Fall dieses Urvertrauen da. Aber so ganz die Methode, wie man da komplett leichtfertig durch jeden Tag geht, habe ich leider auch noch nicht gefunden.
Ja, ich auch nicht. Vielleicht gibt es die auch gar nicht, ehrlich gesagt. Nicht. Nee, das sehe ich ganz genauso. Mhm. Also ich glaube schon, man braucht so ein Urvertrauen im Sinne von, ich werde schon die richtige Entscheidung treffen, aber leicht ist das natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Nee. Also vor allem am Anfang, aber eigentlich sind die Herausforderungen, die werden ja auch immer größer im Laufe der Zeit. Ne? Aber man wächst ja dann auch.
Ja, ich merke es zum Beispiel bei uns gerade hier, wir haben so fast so ein bisschen Wachstumsschmerzen gerade, weil so die Komplexität auch nochmal wächst. Wir haben eine zweite Brauerei jetzt noch in Spandau. Weil wir haben hier am Gleisdreieck eigentlich erstmal nur Fassbier gemacht und haben unsere Flaschen immer noch in diesen Partnerbrauereien gemacht. Und das ist dann schon nochmal, also 2 Gastros, 2 Brauereien, muss die Teams an den verschiedenen Standorten managen. Da geht natürlich wahnsinnig viel schief. Also jetzt sind wir zum Beispiel, das ganze Team ist am Rotieren, haben wir das erste Mal wirklich ein richtiges ERP-System eingeführt, was auch eine wahnsinnige Investition war und wo alle nur am Rödeln waren, weil sie es noch on top machen mussten. Aber was halt so, glaube ich, sich letztendlich auszahlen wird. Na, das sind halt jetzt so die die Sachen auch, wo du so ein bisschen also mehr auf Struktur und Prozesse im Prinzip auch Wert legen. Da bin ich zum Beispiel nicht so gut drin. Ich bin nicht so eine, Prozesse finden. So,
ich liebe Prozesse, muss ja? ich sagen. Ich? Ja. Ich liebe Prozesse. Gerade vor unserem Termin saß ich tatsächlich an so einem quasi so eine Art Company-Playbook. Ja. Wo ich halt echt alle Prozesse Schritt für Schritt aufschreibe für alles, für Kundenservice, für Social Media, für
mal vorbeikommen hier für so. Ein paar Wochen.
Heißt nicht, dass es mir Spaß macht. Wenn es dann fertig ist, ist es cool.
Das stimmt.
Aber ja, Wachstumsschmerz ist natürlich auch ein interessantes Thema. So, was man jetzt vielleicht als Neugründerin noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also mir war das jetzt auch nicht.
Ja.
Naja gut, ich beschäftige mich halt mit meinem Thema. Also man fängt ja auch fachlich an. Ne? Ja. Man ist ja erstmal fachlich beim Bier oder bei Marketing oder wie auch immer. Und ich merke das, oder bei mir halt Finanzen. Und ich merke das so in der Retrospektive an den Büchern, die ich zum Beispiel lese. Mhm. Am Anfang war es Finanzen und jetzt ist auf einmal Ziele setzen, Unternehmensführung, Prozesse, Steuern, halt so ein Kram, der mit so einem Unternehmen einfach mitkommt. Das gehört dann einfach mit dazu. Und zwischendurch denke ich mir, boah, das habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht.
Ja,
also
vor allem am Anfang verzeihen dir die Leute halt noch sehr viel, weil du irgendwie, es ist halt ein Startup und dann, oh sorry, jetzt ist der Vertrag noch nicht da. Oder ist so. Aber irgendwann schuldest du es, glaube ich, auch deinen Mitarbeitern, dass du gewisse Strukturen versuchst zu schaffen.
Ja.
Ja,
wahrscheinlich auch damit, also wie viele Leute seid ihr jetzt? 100 zu Peakzeit?
Also die meisten sind natürlich in der Gastro und das heißt im Sommer, wenn hier unser Biergarten brummt, dann kommen da nochmal 30, 40 Leute dazu. Also so zu Hochzeiten sind wir so über 100 und halt auch ganz unterschiedliche Profile, ne? Also Brauteam, Vertrieb, Gastro, also von Küche bis Bar bis Service. Wir versuchen halt da irgendwie schon so eine Unternehmenskultur und so den Berlo-Lifestyle auch natürlich so durch alle irgendwie so durchströmen zu lassen, damit das irgendwie nicht heißt, ach, die Office-People und die Kitchen-People und was weiß ich, ne? Das ist so. Aber es ist gar nicht so einfach.
Wie, oder was habt ihr denn da für Prozesse. Also ich meine, jetzt 100 Leute unter einen Hut zu bringen und die Unternehmenskultur einzuimpfen. Wie sieht das in der ich meine, du bist ja auch für die Operative verantwortlich. Ja. Wie sieht das in der Operative aus im Sinne von, habt ihr so monatliche Meetings? Habt ihr irgendwelche Company-Ausflüge? Keine Ahnung. Also wie ist bei euch so die Personalführung, nenne ich es jetzt mal?
Ja.
Wie steuert ihr das?
Ja, also das war auch ein großer Fehler, unsere HR-Managerin Yvonne erst so spät eingestellt zu haben.
Das sagen wir echt immer, das habe ich so oft. Also ich höre eigentlich immer, der erste Hire muss HR sein.
Ja, aber das ist halt auch so eine Position, wo du immer denkst, ach, das kannst du jetzt noch sparen und ich kann jetzt den Vertrag hier schnell ausdrucken und so. Ne? Aber das haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht. Das haben wir wirklich zu spät gemacht.
Wann war es da oder wie viele Leute wart ihr schon, als ihr das dann nachgezogen habt?
Also wir hatten dann halt jemanden, der es immer so ein bisschen mitgemacht hat. Wir haben es dann hier, Andrea, unsere Buchhalterin, immer so ein bisschen aufgedrückt und dann noch jemand anderen. Ne? Also es wurde so ein bisschen verteilt. Aber da waren wir auch schon, da war das Gastro-Team auch schon auf 40, 45 Leute auf jeden Fall. Und sie versucht natürlich, oder wir versuchen das zusammen, also klar, wir machen Team-Events, das ist auch immer gar nicht so einfach. Dann müssen wir halt, machen wir halt den Laden zu, ne, und machen ein, zwei Tage zu und gehen dann irgendwo hin, versuchen eben viel zu kommunizieren, viel Team-Newsletter zu machen, dass jeder auch so ein bisschen mitbekommt, was gerade los ist. Und das Schöne ist aber auch, dass es viel auch aus dem Team herauskommt. Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Barkeeperin, Natascha, die auch gerne und toll fotografiert und die macht jetzt schon zum zweiten Jahr ein Staff-Playbook, wo dann irgendwie wirklich sie jeden fotografiert mit Namen und Hobby und dann wird das gedruckt und jeder bekommt das. Also dass sich alle auch so ein bisschen kennenlernen. Und da hilft natürlich auch sehr das Bier an sich. Ja, also das ist ja ein, das muss man noch dazu sagen. Klar. Okay. Also das ist einfach, Bier ist einfach ein wahnsinnig tolles, leidenschaftliches Thema und schönes Produkt. Und das heißt, hier sitzen natürlich alle, also das Feierabendbier ist wirklich gelebt. Also jeder bekommt auch hier immer ein Feierabendbier.
Tatsache, ja. Ja. Jeden Tag?
Ja.
Oh, wow.
Das musst du natürlich nicht jeden Tag in Anspruch nehmen. Also vielleicht solltest du es auch nicht. Aber
oder eben das Naked, genau. Das Alkoholfreie.
Ja. Also es ist eigentlich ganz schön. Das heißt, viele sitzen hier noch, alle verbringen sehr viel Zeit hier. Das ist ganz, ich finde es ganz schön.
Ja.
Ja.
Na, es ist ja auch eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann. Ja. Ne? Ist ja jetzt nicht, um jetzt nochmal auf Bertelsmann zurückzukommen, ist ja schon einfach eine andere Arbeitsatmosphäre. Klar. So.
Total.
Und wahrscheinlich auch sehr kollegial und fast schon freundschaftlich vielleicht, ich weiß nicht, bei euch so im Team.
Mhm. Ja.
Wenn ich mir so andere Gründerinnen angucke, oder vielleicht gehe ich da auch so sehr, sehr von mir aus, oder ich gehe jetzt einfach mal von mir aus. Ja. Das ist immer das Einfachste. Ich habe auch daraus, auch so ein bisschen die Motivation zum Gründen gehabt, wahrscheinlich eher unterbewusst als bewusst. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Regeln. So, ich habe keinen Bock auf Showy. Ich habe keinen Bock auf anders bezahlt werden, weil ich eine Frau bin. Ich habe keinen Bock auf irgendwie Bro-Kultur. Und dann war so der einzige Weg, so, ja, okay, ich finde das doof, wie das ist. Dann schaffe ich mir jetzt meine eigene Kultur. So. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt? Oder vielleicht nicht so, vielleicht hast du es nicht so gedacht, aber vielleicht so unterbewusst, dass du denkst, Mensch, oder jetzt so im Nachhinein, jo, ich bin schon echt frei, trotz nicht abschalten zu können. Aber ich meine, du kannst dir ja, das ist ja das Schöne am Unternehmertum. Es gibt so dieses tolle Buch von Derek Sivers, auch einer meiner Lieblingsunternehmer. Das heißt Anything You Want. Mhm. So, du baust dir dein Unternehmen und wie viele Meetings du machst, kannst du entscheiden. Ob du das hier bauen willst oder nicht, kannst du entscheiden. Ist das für dich auch ein Thema zu sagen, hey, als Frau baue ich mir meine eigene Kultur auf?
Vielleicht unterbewusst, also es war, wie du sagst auch, ne, es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, lasst mich mit dem Mist hier in Frieden.
Ja.
Aber es ist schon interessant, wie anders es ist, ne? Und das war mir damals nicht so bewusst und ich dachte so nach dem Studium, na klar, ich muss mir jetzt erstmal die Sporen verdienen und erstmal so ein bisschen Unternehmens- und Konzern Erfahrungen sammeln, und damals kam mir gar nicht in den Sinn, jetzt was Eigenes zu gründen, ehrlich gesagt. Das kam dann erst mit der Zeit. Und jetzt weiß ich aber aus tiefstem Herzen, ich werde nie wieder angestellt sein.
Also geht es nicht mehr,
nee,
oder?
Es geht überhaupt nicht mehr.
Unvorstellbar.
Nee. Also, und selbst wenn du wirklich um fünf wenn du es irgendwann so brauchst, dass du denkst, ich möchte jetzt den Stift um fünf fallen lassen oder nichts mehr denken, no way. Auf keinen Fall. Also, nee, das ist schon ein ganz anderes Gefühl.
Ja. Das ist auch schon spannend, wie dann auch Geld, also mein Thema ist ja auch Geld, wie dann Geld auch nicht mehr so die Rolle vielleicht spielt.
Ja.
Ne? Also ich nehme an, du hast bei Bertelsmann wahrscheinlich auch ganz gut verdient und dann erstmal so in jetzt diesen Schritt zu machen. Und mir hat mal jemand in einem Interview die Frage gestellt, ja, Natascha, wie viel müsste man dir denn bieten, um jetzt halt für irgendeine Zeitung zu arbeiten oder so? Ich so, du kannst es nicht bezahlen.
Ja.
Dann kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, so dieses Freiheitsgefühl einfach wieder nachzulassen. Ist es bei dir auch das Freiheitsgefühl, was da so, Freiheit, Unabhängigkeit, dein Ding machen?
Auf jeden Fall. Ich meine, das Lustige ist ja, du denkst ja dann immer, super, jetzt kann ich mich auch mal nachmittags einfach so auf einen Kaffee treffen mit jemandem. Ne?
Wie oft hast du das schon gemacht? Mensch, Freiheit also, ist nicht schlecht.
Zeitliche Freiheit. Genau, also
nicht unbedingt,
Also das heißt, man hat natürlich umso mehr Pflicht. Also es war wirklich, das weiß ich noch, das habe ich damals immer noch gedacht, als ich angestellt war. So, oh, das nervt mich so. Man kann ja überhaupt nicht mal, wenn jetzt irgendeine Freundin in der Stadt ist oder so, ne? Du musst immer irgendwie im Büro sein. Und das machst du, klar kannst du das jetzt, aber du machst es natürlich auch nicht wirklich, weil du hast natürlich das Pflichtbewusstsein und es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und du bist trotzdem jeden Tag da. Aber du könntest es.
Du könntest, wenn ich wollte, könnte ich.
Ja. So.
Okay, aber es ist jetzt nicht, dass du, dass das jetzt so eine falsche Hoffnung von dir war, dass du dachtest, ach, wenn ich Unternehmerin bin, dann kann ich mir meine Zeit frei einteilen und so, sondern
nein, schon auch. Ich glaube, das war mir schon klar. Okay, aber ich arbeite auch wirklich gerne. Also
ja, das ist es ja auch, ne? Ja. Also ich finde auch, wenn man wirklich gerne arbeitet und mit vollem Herzen so dabei ist, dann ist alles andere erstmal runterpriorisiert.
Ja, und ich gucke auch gerne abends, liege ich auch irgendwie auf der Couch und gucke eine Netflix-Serie oder gehe wahnsinnig gerne essen, aber das ist so. Und reise gerne, aber irgendwie, ich arbeite auch echt gerne. Also mir würde, glaube ich, sehr, sehr langweilig werden. Irgendwann. Mm. Nach ein paar Wochen.
Ich habe es mal ausprobiert. Ich war den ganzen Januar jetzt in diesem Jahr, ich glaube 3,5 Wochen oder so, 3,5 Wochen in Afrika unterwegs und habe da so eine Tour gemacht und so. Ja, irgendwann kribbelt es dann in den Fingern. Ne? Irgendwann bist du, und dann sprudeln die Ideen, das meine ich mit, eigentlich arbeitet man ja immer irgendwie unterbewusst weiter. Ne? Man denkt ja dann auch irgendwie ständig daran. Aber mir geht es ja genauso wie dir, es macht mir unheimlich viel Spaß. Ja. Also, und aber geht es dir da auch so in deinem Umfeld, dass da, also ist da auch das Verständnis vorhanden? Oder, also gerade so im Freundeskreis, ich hatte es am Anfang immer mal so, ja, heute ist doch Sonntag. Eltern, du arbeitest viel zu viel. Und ich denke, ey, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als hier zu stehen und dann meinem Whiteboard irgendwelche Sachen aufzumalen. Ich gehe da drin gerade so auf.
Ja.
Ich habe keinen Bock, irgendwie ins Kino zu gehen. So. Ja. Das will ich gerade nicht, macht mir gerade keinen Spaß.
Ja.
Ist das, wenn du sagst, dass du eben auch viel arbeitest, hast du da so einen Widerstand in deinem Umfeld oder hast du die schon erzogen?
Nee, ich glaube, die sind ganz gut erzogen. Das ist schon, okay. Eher mal am Anfang, dass Leute eher dachten, jetzt habe ich doch Zeit, jetzt kann ich das doch machen. Und die sind im Konzern und können jetzt nicht irgendwie wo ich auch dachte so. Ich sitze ja auch von
immer bis immer.
Früh bis spät, genau. Also.
So, okay.
Das war mal so eine ganz lustige Situation, aber ansonsten.
Das finde ich ganz witzig.
Oder?
Sie kann sehr Leute so, es ist ein eigenes Ding, also Zeit.
Genau.
Ja, okay, willkommen in der Welt.
Nee, aber sonst, es ist halt, was vielleicht hier nochmal besonders ist, dass sich privat und beruflich halt sehr, sehr vermischt, nochmal insofern, dass, also ich glaube, bei allen Gründern vermischt sich das ja, aber insofern, dass es eben mit Bier auch noch so eine, und Gastronomie so eine gesellige Komponente dazu kommt, wo du zum Beispiel, wenn du jetzt vertriebsmäßig arbeitest, beziehungsweise eben dann irgendwie auf irgendwelchen Getränkekongressen und was weiß ich bist, dann musst du halt, das macht ja auch Spaß, aber dann trinkst du halt mit den ganzen Getränkefachgroßhändlern und Leuten und genauso kommen hier eben wahnsinnig viele Leute zu Besuch oder erwarten dann, dass du hier bist. Und das heißt, ich habe halt einfach wahnsinnig viele Abende, die ich auch hier verbringe und dann irgendwie Bier trinke auch. Ja? Und das ist auch schön. Aber ich merke auch, auch wenn ich hier am Ende des Tages raustrete, sind immer 5 Leute da, die ich irgendwie kenne oder Freunde, die dann so da sind. Und ich bin ein schlechter Gast hier, muss ich sagen. Ja? Also das heißt, wenn ich hier sitze und esse oder im Biergarten bin, ich habe immer die Augen überall und bin immer angespannt, weil ich immer irgendwas sehe, was gerade vielleicht, und da muss mal kurz jemand, da ist was runtergefangen, hat das mal jemand aufwischen und oh Gott, und da ist eine Schlange, wir müssen eine zweite Kasse aufmachen. Also ich kann hier, obwohl ich natürlich viele Freunde habe, die herkommen und irgendwie dann auch Spaß haben und ich auch wahnsinnig gerne ihnen diesen Ort zeige und hier Zeit verbringe, merke ich, entspannt bin ich nicht.
Ah ja, okay. Stört dich das denn selber? Dass du denkst, also wärst du gerne entspannter hier?
Ja,
mit
ein bisschen.
Okay.
Also ich glaube, da muss ich einfach dran arbeiten. Muss ich auch wirklich dann einfach irgendwie mal dran arbeiten, da lockerer zu werden. Und dann ist es halt so, dass da gerade dem Herrn die Serviette runtergefallen ist und niemand, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, ja.
Ja, ich wäre da gerne ein bisschen
auch
gelassener.
Schön. Aber ich finde es irgendwie auch schön, dass du als, ich sag mal, Gründerin, Geschäftsführerin und so weiter auch hier sitzt und die Serviette. Hallo, die Serviette. Ist ja auch so eine, also wirklich eine sehr Liebe zum Detail und für den Kunden und besser werden, Sachen besser machen. Das finde ich eigentlich gerade ganz schön. Also für dich ist es wahrscheinlich nicht so schön, dass das so zu leben, aber.
Wir hatten neulich, wir zeigen ja eben gerade die Frauen-WM als einzige auf großer Leinwand und das war, glaube ich, jetzt beim Achtelfinale von Deutschland und ich hatte einen riesigen Tisch mit lauter Freunden und dann irgendwie so eine Viertelstunde vor Spielbeginn dachte ich, okay, jetzt können wir mal den Ton anschalten und bin dann also selber da zu der Anlage und irgendwie ging der Ton nicht an und dann waren die Leute, die irgendwie wussten, wie der Ton angeht, waren nicht da und dann haben wir irgendwie so zu dritt versucht und ich habe so Panik bekommen, das kann doch jetzt nicht sein. Der ganze Biergarten ist voll, wie peinlich und jetzt stehe ich hier. Wir haben es dann mit, und niemand ist ans Telefon gegangen. Und wir haben es dann mit vereinten Kräften irgendwie so 3 Minuten vorher geschafft und alle haben das Jubeln angefangen. Aber da dachte ich mir auch, das, also irgendwie so eine Gelassenheit und auch mal zu denken, Mensch, es wird schon, muss ich noch üben.
Ja, aber in der Situation hätte ich da ganz genauso gestanden.
Ja.
Wie, also ich hatte ja schon erwähnt, du bist für die Operative zuständig, Marketing, Vertrieb. Wie schützt du dich denn selber davor, jetzt auch an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, zu viel zu machen? Oder andersrum, wie kriegst du es hin, abzugeben? Also ne, dieser Wirte und hier irgendwie, das hätte ja auch jemand anderes machen können, weißt du?
Kann ich mich auf jeden Fall noch verbessern. Ich werde jetzt tatsächlich endlich mal eine Assistenz besetzen.
Sehr gut.
Hatte ich bisher noch nicht. Ja, okay. Und mein Mitgründer Christian hat eigentlich von Anfang an immer gesagt, das musst du jetzt mal machen. Ja. Und ich immer so, ach, so ein Quatsch, brauche ich nicht. Und hier irgendwie, ich wüsste gar nicht, was ich ihr oder ihm gebe. Und jetzt, wo ich echt mal merke, okay, das ist jetzt auch mal an der Zeit. Und da sind wir gerade so im letzten Prozess.
Gut.
Ja, also ich merke gerade, dass ich das wirklich lernen muss. Und ich habe natürlich viel abgegeben und dann aber immer auf verschiedene Schultern, aber so auch, dass man irgendwie merkt, okay, man hat jemanden, der nur, also der wirklich dir den Rücken frei hält und dann auch da so ein bisschen abschirmt. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt, den ich gerade versuche zu gehen. Ansonsten haben wir jetzt aber wirklich auch ein tolles Team, das auch immer senioriger wird. Das war am Anfang, weißt du, waren wir eine kleine Biermarke da. Und wir merken es aber so, dass jetzt auch tolle Bewerbungen kommen, wo du sagst, Mensch, cool. Also die werden wahrscheinlich vorher irgendwie eher im Digital-Startup hätten sich beworben oder wo du so merkst, es geht so ein bisschen der Trend auch hin zu was Echtem, zum Handwerk, zu, ich möchte irgendwie ein Produkt, mit dem ich mich identifizieren kann, was ich anfassen kann. Das ist ganz spannend.
Ja, das klingt sehr spannend. Das ist ja einmal quasi das, also eigentlich muss man ja mehrere Marketingstränge eigentlich aufmachen, ne?
Ja,
auch als, dann auch als Arbeitgeber. Ja. Wie viele Hierarchie oder was für Hierarchiestufen habt ihr so? Also hast du noch jemanden, der so COO-mäßig noch quasi unter dir ist und dann alle an den oder diejenige reporten oder?
Nee, haben wir nicht. Okay. Also wir sind
also keine mittlere Management.
Also aber nicht eine Person. Mhm. Also wir haben schon so ein Management-Team, nennen wir es, treffen uns einmal die Woche. Wir sind zu 8, Vertriebschef, Operations, dann wir 3 Gründer natürlich, Ben von der Gastro, HR sitzt da auch mit drin. Ja. Also das sind so die Schlüsselpersonen, aber wir haben jetzt noch nicht wahnsinnig viele Hierarchieebenen, ehrlich gesagt, eingezogen. Hast du natürlich in der Gastro, hast du nochmal ein anderes Hierarchieverständnis und Gefühl und brauchst du auch, ne? Also gerade in der Küche gibt es den Küchenchef und den Zuschef und dann gibt es den Kommi und das muss auch eingehalten werden, sonst bricht das ganze System zu. Also das finde ich auch, könnte ich nie, abgesehen davon, dass ich nicht wirklich kochen kann, ist das wirklich, finde ich, das extrem beeindruckend. Das ist so ein abgestimmtes System und wenn da einer aus der Reihe spielt, dann bricht alles zusammen. Also das ist dann, sage ich, das ist das Spannende, dass wir so viele verschiedene Team-Dynamiken eigentlich hier drin haben. Ja.
Mhm.
Ja, aber so die Frage, wie man sich dann auch managementtechnisch noch aufstellt, das wird auch nochmal spannend. Also ob man da nochmal jemanden braucht, gerade wenn wir sagen, okay, wir machen noch 10 Gastronomien vielleicht auf. Mal gucken.
Ja, oder ich meine, ist es für dich eine Option zu sagen, irgendwann mal weniger zu arbeiten oder das ganze Ding abzugeben? ist immer die Frage, ne? Warum gründet man ein eigenes Unternehmen? Was ist so das Endziel?
Also ein bisschen weniger arbeiten gerne. Ein bisschen. Das ist ganz lustig. Also das hat sich auch so verändert. Also am Anfang weiß ich nicht, ob ich mir das hätte träumen lassen, wie das mal wird. Ja, also dachte ich, oh ja, vielleicht machen wir das jetzt mal 1-2 Jahre und dann schauen wir mal. Mittlerweile ist das so mein Baby und ich bin so stolz drauf, was wir hier wirklich geschaffen haben. Ich bin so gerne hier und trinke wahnsinnig gerne unser Bier und trage das in die Welt. Solche Sachen, dass wir hier sitzen, macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also es ist schon einfach toll und ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt schwer vorstellen, das nicht mehr zu machen. Und wir haben halt noch so viele Ideen. Ich glaube, mit Stillstand kann ich relativ schwer umgehen. Also ich brauche auch schon immer neue Impulse und neue Projekte. Wie gesagt, nur Prozesse optimieren. Würde mich irgendwann in den Wahnsinn treiben. Aber wir haben ständig, also wir müssen uns teilweise eigentlich bremsen, weil wir fast manchmal den Fokus verlieren, weil dann so, oh, das ist ja auch eine coole Idee. Und lass das mal
Fokus ist mein Lieblingsthema.
Ja?
Oh. Da muss ich jetzt rein. Das ist eine Vorlage. Das lag mir vorhin schon auf der Zunge, auch mit der Gastro und so weiter. Ja, Thema Fokus. Ja. Erstmal, wie wichtig ist das? Du hast gerade gesagt, manchmal tendieren wir dazu oder würden wir den Fokus verlieren. Das heißt, bei euch ist Fokus schon auch ein Thema, dass ihr sagt, okay, das ist unser Ziel, das ist unsere Mission und was ist der effektivste Weg dahin?
Ja.
Aber ja trotzdem auch mit einer Prise, da gucken wir mal auf den Weg so und nehmen so ein paar Opportunitäten dann noch mit. Gibt es da, oder wie trefft ihr denn eine Entscheidung und sagt, okay, das machen wir jetzt, obwohl es nicht so richtig vielleicht unser Fokus ist. Und das machen wir nicht, weil das ist nicht Fokus. Also habt ihr da, wie sieht das aus? Also angenommen, ich würde jetzt auf euch zukommen und sagen, hey, lass doch mal irgendwie einen Freizeitpark nehmen. Oder keine Ahnung, irgendwie ein Side-Project.
Würde ich so wahrscheinlich erstmal geil, lass mal. Lass mal angucken. Also ich sage grundsätzlich bei wahnsinnig vielen Sachen erstmal, ja, lass mal drüber sprechen, lass mal treffen. Mhm. Vielleicht zu viel, aber weil es mich einfach wirklich interessiert.
Ja.
Und weil ich gerne Menschen treffe und mal gucke, ach, vielleicht kommt da eine Idee raus oder vielleicht gibt es da irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Ein Beispiel, wir werden bald eine Limo rausbringen.
Das ist schon nochmal so ein Seitending. Wir bringen das Bier nach vorne.
Genau, hat aber trotzdem einen operationalen Grund auch, weil unsere zweite Brauerei, weil wir da eigentlich die Brauerei mehr auslasten wollen, die Abfüllung mehr auslasten wollen, gesagt haben, Mensch, also wir können da eigentlich auch anbieten, alkoholfreie Getränke zum Beispiel abzufüllen. Ja, also es hat eigentlich eher...
Also wieder aus der Möglichkeit.
Genau, und so einen finanziellen und Opportunitätsgrund. Und dann kam Christian aus dem Urlaub zurück und hat gesagt, boah, ich habe da so ein Getränk getrunken und das fand ich total spannend, dann wollen wir nicht mal in die Richtung überlegen. So, und dann haben wir gesagt, na, ich meine eigentlich, wir haben alle Möglichkeiten zur Produktion. Wir wissen, wo wir Flaschen, Etiketten, Kronkorken, Kisten herbekommen. Also wir wissen eigentlich den kompletten Prozess, wie du ein Getränk auf den Markt bringst. Wir haben Vertrieb. Machen wir doch mal eine Limo und nehmen das mit, ja. Und hier im Biergarten können wir es auch verkaufen. Ja. Also so war dann im Prinzip der Prozess, wenn wir gesagt haben, okay, das passt in die Schiene mit rein. Wir müssen gucken, dass es uns jetzt nicht zu sehr ablenkt. Vielleicht eine Person wirklich da drauf setzen und sagen, mach. Aber das passt. Dann gibt es aber andere Projekte, wo wir zum Beispiel auch mit viel Enthusiasmus erstmal, vielleicht machen wir das irgendwann mal noch, deswegen sage ich jetzt noch nichts, mit wahnsinnig viel Enthusiasmus uns erstmal da reingesetzt haben und ganz viele Meetings und Workshops gemacht haben und gesagt, boah, da haben wir richtig Lust drauf. Dann haben wir gemerkt, boah, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie von der Produktion her, vom Vertrieb, von allem drum und dran. Das wird gerade zu viel. Also du musst so ein bisschen gucken, dass es reinpasst, glaube ich.
Also so vom Kosten-Nutzen-Aspekt und so, ich meine, die Limo hört sich so ein bisschen fast schon nach Low-Hanging-Fruits an. Ne? Ja, komm, nehmen wir so mit. Aber wenn wir was komplett Neues aufbauen, dann vielleicht nicht so richtig.
Ja, ja, und du musst halt gucken, wie viel kostet es dich, wenn es scheitert. Und bei der Limo ist... Das ist völlig in Ordnung. Können wir nach einem Jahr mal gucken und dann lassen wir es entweder oder.
Deswegen ist das Risiko halt nicht so hoch, ja. Ne? Ja. Okay, finde ich spannend. Also Risikoabwägung, Kosten, Nutzen.
Ja.
Aufwand.
Ja. Und wie viel Bock habe ich drauf?
Natürlich.
Nee, genau. Wirklich, ja. Also das merke ich auch, ob mich irgendwelche Projekte eher oder uns, also als Führungsteam, ob sie uns begeistern oder ob sie uns eher irgendwie Kraft kosten und jetzt haben wir schon wieder ein Meeting dazu. Und also es muss flutschen eigentlich. Ja. Das ist wirklich, da glaube ich auch wirklich dran. Also manchmal, klar, gibt es irgendwie immer so ein bisschen mal Schwierigkeiten oder man muss vielleicht mal was umschiffen und navigieren. Aber insgesamt muss das, da muss Wasser auf der Rutsche sein. Frei nach Toni Kroos war das, glaube ich.
Sehr gut. Erstmal die Eistonne.
Genau.
Und wenn wir über Fokus reden, sind wir auch schnell bei Zielen. Arbeitet ihr mit Zielen oder wie arbeitet ihr? Oder du auch speziell? Sag jetzt bitte nicht nein, das hat Franzi Kühne nämlich gesagt. Ich so, setz du dir Ziele? Sie so, nö. Okay, gut, nächste Frage.
Also wir haben jetzt kein wahnsinnig ausgeklügeltes Zielsystem, ehrlich gesagt. Wir gucken natürlich, wir wollen dieses Jahr so und so viel Hektoliter Bier verkaufen. Wir wollen den Umsatz in der Gastro auf so und so viel steigern und unseren Wareneinsatz und die Personalquote auf dem und dem Niveau.
Okay, aber das ist ja schon richtig.
Das haben wir schon, ja. Aber jetzt auch, ja, ich würde sagen, was in der Gastro noch... Ein bisschen, da muss alles stimmen, da musst du einfach, da lernen wir auch jedes Jahr dazu. Wir haben dann auch so Themenziele, dass wir sagen, Mensch, dieses Jahr wollen wir auf jeden Fall noch die und die Gastro aufmachen und wir wollen in Spandau noch das und das entwickeln. Wir werden dieses Jahr nicht alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, ehrlich gesagt. Aber das war auch so ein bisschen, war ein bisschen arg viel. Deswegen auch so ein bisschen die Wachstumsschmerzen, die ich so gesagt habe. Also wir waren irgendwie so mit Ben und ich saßen vor ein paar Wochen zusammen und haben gesagt, boah, irgendwie ist es gerade richtig, richtig anstrengend und es fühlt sich aber gar nicht so an, als ob wir gerade so krass weiterkommen und irgendwie gerade so viele neue Sachen jonglieren, die wir sonst immer gemacht haben. Ne? Das ist so, aber da musst du dann auch mal durch. Da musst du dann irgendwie so durchkämpfen und eben die Weichen setzen und dann flutscht es irgendwann.
Durchs Nadelöhr, ne?
Genau,
und dann,
ja.
Ist, also du hast gerade quasi Durchhalten angesprochen. Das klingt in eurer Story ja auch immer mal so ein bisschen an. Ne? Es ist ja nicht alles immer Erdbeereis mit Sahne, sondern es ist ja auch einfach richtig viel harte Arbeit und richtig viel Risiko.
Ja.
Also ist Durchhalten, würdest du sagen, dass einfach nur der Fakt, dass ihr durchgehalten habt, das ist ja schon eigentlich ein USP sozusagen von euch, für euch als Gründer. Würdest du sagen, dass das ein Erfolgsfaktor von euch ist, so Zähne zusammenbeißen und durch, wo andere vielleicht sagen, ah nee, das wird mir zu kompliziert, ich mach doch lieber was anderes?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Mhm. Ja, also das... da gab es ein paar Momente, also gerade dieser ganze Bauprozess hier.
Da sind ja die Kosten auch noch so ein bisschen explodiert, ne?
Ja.
Ein bisschen.
Kleines bisschen. Ich glaube, da gibt es schon Momente, wo vielleicht Leute sagen, boah, nee, lieber, oder die vielleicht vorher wegrennen. Sagen wir es so, ich glaube, wenn du es dann einmal angefangen hast, dann wenn du schon so verrückt warst, dann glaube ich, bist du auch der Typ, der es dann durchzieht. Ja, aber ich denke schon. Also gerade wenn du jetzt so Craft Beer anguckst in Deutschland, es ist ein schwieriger Markt. Also Deutschland ist einfach so traditionell und Bier ist wahnsinnig.
Ist ein Trägermarkt, ne? Ja, da muss man eigentlich erstmal spielen, erstmal aufklären.
Ja,
so.
Genau, Bier ist unglaublich günstig in diesem Land. Ja, also in der Kneipe ist Bier günstiger als eine Flasche Wasser. Und so da gegen dieses Mindset musst du auch erstmal ankommen. Also wir produzieren maximal ineffizient. In jedem Tank ist ein anderes Bier. Das eine dauert 3 Wochen, das andere mal 6 Wochen. 5 verschiedene Hefen, Rohstoffe komplett anders vom Einsatz her. Also es ist eine maximale Ineffizienz. Und du musst da einfach durchhalten. Du musst einen gewissen Preis dafür verlangen und du musst irgendwann auf eine gewisse Größe kommen, dass es sich rechnet. Und ich glaube, dass gerade im Craft Beer, das ist ganz lustig, also wird ja viel in den Medien drüber geschrieben und dann hörst du irgendwie aus den USA, wie groß und wie schnell dann die ganzen Craft-Brauereien wachsen und dann liest du oft so, oh, jetzt, die wollen ja alle, wittern alle nur das Geld, die ganzen Craft-Beer-Gründer und ich denke so,
so, wo jetzt?
Genau, so, ihr habt also alle die das sagen, haben keine Ahnung, wie viel Arbeit das ist und wie viel wirklich Knochenjob das ist, was herzustellen und gerade auch was irgendwie 4 Wochen braucht und so komplex ist und einfach dann, wie sehr du dich freust, die ersten Kisten irgendwie zu verkaufen und bis du das dann irgendwann mal skalierst und sagst, okay, jetzt läuft alles und das ist echt, das ist einfach richtig, richtig harte Arbeit und das darf man nicht verkennen.
Also ich habe da größten Respekt davor, wirklich. Also ich weiß nicht, ich würde es glaube ich nicht machen. Also das... Ja, also allein das, also hier zu sein und diese, also das ist ja auch riesig hier einfach. Das ist auch so ein kleiner Biergarten. Ich bin einmal rumgelaufen, habe 10 Minuten gebraucht gefühlt. also ich habe da wirklich also ganz großen Respekt davor, was ihr auch in der kurzen Zeit einfach mal hier so aus dem Boden gestampft habt. Und da steckt sicherlich sehr, sehr viel. Also ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie gesagt. Deswegen, ja, also ganz, ganz großes Kino auf jeden Fall. Wenn man so erfolgreiche Gründer, Unternehmer sieht oder dich eben auch als erfolgreiche Gründerin, dann habe ich manchmal das Gefühl, verlieren die Menschen so ein bisschen die Perspektive von den Anfängen auch. Wie, also ihr habt ja nicht hiermit angefangen. Das hast du jetzt eigentlich sehr, sehr schön auch aufgezeigt. Und so, ich versuche das auch immer meiner Community zu sagen, so hey, du fängst halt mit einem Follower an und das ist deine Mama. Ja. So habe ich auch angefangen. Ne? Ja. Also ich finde, es sieht dann immer, ah ja, was die alle schaffen und das kriege ich ja nie hin. Aber vielleicht bringst du uns nochmal zurück ins Jahr 2014, nochmal emotional. Also so dieses... Ja, vielleicht Ängste oder Zweifel oder, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo, also so ging es mir, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber du hast es dann halt doch gemacht, also wie hast du dich da gefühlt in der Zeit, auch vielleicht damit andere merken, so es ist vollkommen okay, sich so zu fühlen und es geht halt nun mal nicht anders.
Wir sind da ehrlich gesagt auch mit so einer Grundnaivität rangegangen und ich glaube, das ist gar nicht schlecht,
ja,
also
es
war
auch
einfach so. Ja, machen wir das halt mal. Schauen wir mal. Und jetzt packen wir mal da das Label drauf und die Marke schaut ganz gut aus und dann verkaufen wir halt mal das Bier, ne? Und also ich glaube, es ist halt wahnsinnig wichtig. Es gibt immer Leute, die irgendwie Probleme und Stolpersteine sehen und dir sagen, nee, du kannst nicht und das geht doch nicht. Und also ich glaube, so eine gewisse Grundnaivität ist echt richtig wichtig. Und also es war total... Es war 2014, das war total spannend. Also wir waren wirklich nur wir drei und haben dann unsere ersten Biere gebraut und haben uns an der, also Micha hat an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauereiwesen noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und wir haben dann so ein verlassenes Labor, das niemand mehr benutzt hat, haben wir unser ganzes Brauequipment quasi illegal aufgestellt und haben dann immer dort gebraut und das war total lustig, ne? Also es ist einfach so ein bisschen Rock'n'Roll und
so Kamikaze, was du vorhin auch schon mal gesagt hast.
Ja.
So eine gehörige Portion Kamikaze
gehört einfach dazu. Und dann auch ganz viele Freunde einfach mit eingebunden, ne? Also haben dann immer Tastings gemacht mit allen Freunden, haben es einfach immer mitgebracht und allen, guck mal, wie findest du das Etikett und den Markennamen und dann aber auch nicht zu viel auf alle hören.
Gut.
Ja. Also Berlo, der Name, da
haben alle gesagt, oh Gott.
Nicht ein paar fanden es auch, ja, genau. Ein paar fanden es auch cool, aber ich würde mal sagen, 70% haben gesagt. Also,
warum habt ihr es dann trotzdem gemacht?
Es hat lange gebraucht.
Weil ihr dran geglaubt habt.
Ja, war so ein Schlenker drin. Ah. Ne? Also wir haben das so gefunden, so der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Dachten, cool, aber können wir nicht machen. SEO kann uns keiner finden.
Keiner weiß, wie man es ausspricht.
Genau. Und haben das wirklich auf dem Blatt Papier gehabt und weg. Und haben dann ständig neu überlegt und Workshops gehabt. Und irgendwann kam das dann wieder. Es kam so nochmal angeschlichen, so...
Ah, okay.
Findest du mich nicht doch gut? genau. Und dann fanden wir es super irgendwie. Dann haben wir gedacht, das könnte, und das, also meiner Meinung nach ist das wirklich eines der Geheimnisse unserer Marke, dieser Name und dieser kraftvolle Schriftzug und so ein bisschen das Mysterium.
Das anders sein.
Drumherum,
ne?
Genau.
Die,
also,
die lila Kuh.
Ja. Mhm. Also, ich glaube, man darf nicht zu viel, dann auch, also viel um Rat fragen, um Unterstützung vor allem fragen, aber dann auch, wenn du von was so richtig überzeugt bist, also wenn es jetzt was total Bescheuertes ist, wo du einfach weißt, so, wenn du die Logistik so machst, dann verlierst du irgendwie richtig Geld, dann solltest du vielleicht auf Experten hören. Aber wenn sowas auch mit Bauchgefühl irgendwie zu tun hat und eine Marke um dich herum aufbaust, dann muss man auch nicht auf alle hören. Und eine ganz lustige Anekdote war noch, als wir hier im Bauprozess waren und da kam die Junioren des Bayerischen Brauerbundes. Das sind wirklich so die nächste Generation, also von Brauereibesitzern, die dann schon entweder im Unternehmen sind in der Brauerei oder die bald übernehmen. Und dann haben wir die hier so rumgeführt und dann meinte der Vorsitzende so, das ist echt verrückt, was ihr macht. Und die ganzen Jungs, waren nur Jungs, die hier stehen, die wissen genau, was es bedeutet, also wie komplex es ist, so eine Brauerei aufzubauen. Und genau deswegen hätten die das hier niemals so in diese Sinne gemacht, dieses temporäre und Container. Und ihr habt einfach keine Ahnung und habt es deswegen einfach gemacht und das ist ganz cool.
Da sind wir wieder bei der gesunden Naivität, ne? Also ja, vielleicht, wenn ihr gewusst hättet, was der Sache ist und mit sich zieht, vielleicht hättet ihr es dann gar nicht gemacht.
Absolut.
Mega spannend. Finde ich super spannend. Und gab es denn, also du hattest jetzt schon so ein paar Tiefpunkte angedeutet hier mit dem ganzen Bau und so. Gab es vielleicht auch in der Anfangszeit, wo es noch so ein bisschen, es sollte ja eigentlich ein Nebenprojekt nur werden, ne? Du hast ja irgendwas mal gesagt, ach, ich kann jetzt meine Karriere mal nach oben werfen, um Gottes Willen. Gab es denn aber trotzdem vielleicht gerade in der Anfangszeit so ein paar Momente, wo du dir so dachtest, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich muss hier, um Gottes Willen, so, das kann ich doch nicht machen. Also gab es mal so den Moment eines Rückziehers sozusagen? Nee. Hattest du gar nicht?
Nein. Nee, also Rückzieher von allem gab es wirklich nicht. Also das hat eigentlich relativ, das ging relativ schnell, dass ich mir dachte, boah, ist das super hier. Also es macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also wo ich wirklich irgendwann Angst hatte, war, habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, war
der Bau hier.
Der Bau hier. Also das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, was machen wir denn hier? Also wir können hier gerade komplett uns ruinieren und in 6 Monaten sagt der Vermieter, ihr müsst runter und vielleicht kostet das Doppelte von dem, was wir dachten. Und das läuft hier gerade völlig aus dem Ruder und wir haben keine Ahnung und keine Kontrolle darüber. Also da war es wirklich, da hat Christian mir ganz gut irgendwie geholfen, weil der irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob er spielt, aber irgendwie hat er so eine Grundruhe. Das ist dann so ein Buddha und wir haben uns dann irgendwann tief in die Augen geguckt und das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wir können gerade noch zurück, ja, also wir können das gerade noch abblasen, dann haben wir zwar jetzt irgendwie 8 Monate Arbeit irgendwie da reingesteckt und sicherlich auch Geld, aber wir können irgendwie noch zurück, aber das war so und dachte ich mir, da haben wir wirklich drüber gesprochen, haben gesagt, wenn das jetzt wegfällt, was bleibt uns dann noch, beziehungsweise ist die Alternative, begeistert uns die genug oder fehlt uns dann wirklich was? Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn wir jetzt einfach 8 Monate zurückgehen in der Zeit und sind überhaupt nicht weiter und wir hatten jetzt dieses visionäre Projekt, wo wir gebrannt haben dafür und mir hätte dann echt was gefehlt. Und ich glaube fast dann, ich weiß nicht, ob ich dann weitergemacht hätte. Hm. Und das war so der Moment, wo du dann weißt, okay, jetzt, wir glauben
nur eine
dran,
Richtung
Augen,
nach vorne.
Augen zu und durch, Kamikaze. Kamikaze.
Augen zu und durch, ja.
Ja, ja.
Das heißt, das war echt so, das war 2016, ja. War das, ne?
Ja, also wir haben das vom ersten Architekten-Meeting bis Eröffnung war von Januar bis Dezember. Und da sind wir halt in den ganzen Bauprozess, Genehmigungen etc., Bauteam zusammengesucht, haben dann nebenbei noch unsere erste Gastro hier gestartet, unseren berühmten Baustellen-Biergarten.
Was ist los mit euch echt?
Da haben wir auch jeden Fehler gemacht, den du dir vorstellen kannst. Das war
echt, ja?
Irgendwie total Rock'n'Roll.
In der Operative dann, oder
wie? Ja, ja, genau. Also das war wirklich das erste Mal Gastro. Da haben wir einfach so 2 Container hingestellt und haben aber so richtig cool designt, haben unglaublich viel Geld ausgegeben, dass wir dann alles direkt wieder verloren haben. Und das hat uns aber hier auf die Landkarte gesetzt. Ne? Das heißt, während dem Bauprozess wussten alle, ah, okay, hier entsteht gerade ein cooler Ort. Ja, und die haben gesehen, wie sich die Container bewegt haben. Und das war, also will sagen, es hat eigentlich alles immer einen Sinn gehabt und hat alles irgendwie immer was bewirkt am Ende. Ja, und auch wenn wir hier zum Beispiel unser erstes Jahr einfach, wir haben die Gastro ausgegliedert als separate Firma und haben durch diese Entscheidung irgendwie so einen Baustellenbiergarten aus dem Nichts zu stampfen uns einen unglaublichen Verlust eingefahren, den wir gerade immer noch vortragen. aber es war die richtige Entscheidung. Also, ja.
Ja, und trotz dieses Widerstands hier auch, ne?
Ja.
Also, so, ich bin ja auch der Meinung, so ein bisschen Widerstand ist auch gar nicht so verkehrt. Und nur weil es Widerstand gibt, heißt es nicht, dass es nicht der richtige Weg ist, sondern am Ende des Tunnels, wie du auch so schön gesagt hast, ist dann halt genau dieses, genau die Belohnung dann. Und ich finde auch in den meisten Fällen, lohnt es sich einfach da durchzugehen.
Ja.
Schon allein aus dem Grund, weil die meisten anderen es halt nicht machen will.
Ja.
Und schon bist du alleine quasi auf der Wiese mit so einem riesen Bau hier, was ja auch ein entsprechender Marktvorteil dann einfach ist, ne? Sich da durchzupeitschen. Du hattest jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass dir so Spaß macht und deine Leidenschaft ist und so. Und das sieht man natürlich auch. Würdest du sagen, dass so eine Leidenschaft für ein Thema ein Erfolgsfaktor ist für Gründer, Gründerinnen, für Unternehmungen, für selbstständige Menschen, so dass diese Leidenschaft für das Thema da sein muss.
Ich finde,
durchzuhalten vielleicht, ne? Sind wir wieder beim Durchhaltevermögen.
Ja, ich finde das tatsächlich wahnsinnig wichtig. Oder ich beschreibe es auch immer mit einer Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die begeistern sich dann für den Prozess an sich etwas aufzubauen und dann macht es vielleicht nichts, wenn das Klobürsten sind oder so, ja. Aber bei mir ist das nicht so.
Bei dir ist schon das Bier.
Ja, nein, also beziehungsweise ich finde das schon wahnsinnig spannend, ein Unternehmen an sich aufzubauen, aber das ist einfach auch ein richtig cooles Thema. Mhm. Und das Spannende ist, ich kann jetzt nicht sagen, ich hab schon immer gerne Bier getrunken, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich war der größte Biernerd seit 20 Jahren, ja, das stimmt nicht.
Mhm.
Aber es erlaubt mir auch, und das finde ich wahnsinnig wichtig, auch so es erlaubt mir auch so viele verschiedene Themen damit zu machen, weil Bier so ein wahnsinnig verbindendes, tolles Produkt ist, ja. Also das heißt, ich mache zum Beispiel Art Editions mit irgendwelchen fantastischen Künstlern mit dem Bier. Also gerade habe ich mit einem nigerianischen Künstler haben wir ein komplettes Bier designt. Also nicht nur das Etikett, sondern wir haben basierend auf einem Bild aus dem Louvre das Floß der Medusa, was auch wahnsinnig viel Afrika-Sklaverei-Bezug hat, haben wir also ein Bier mit so viel Geschichte, ja, also vom Namen her bis hin zu den Zutaten. Wir haben mit Sorgo, mit Hirse gebraut, was man in Afrika, wir haben Holzchips genommen, weil dieses Floß eben zerborsten, also dieses Schiff zerborsten ist. Und das finde ich total spannend. Also, dass du von Art Editions bist. Wir haben Bier für eine amerikanische Hip-Hop-Band gemacht, wo wir Hanf mitverwendet haben. Wir machen viel Aktionen hier, sei es mal eine Charity-Aktion. Also, das ist eigentlich das Schöne, dass, dass du so dir ein bisschen deine eigene Welt drumrum bauen kannst. Und das macht mir wahnsinnig Spaß.
Und da sind wir auch wieder bei deiner Kunst.
Ja, genau.
Da schließt sich dann so ein bisschen wieder der Kreis. Also man muss ja auch nicht quasi Hobbys aufgeben, sondern man kann es ja auch richtig schön mit einbinden.
Absolut.
So wie es bei dir der Fall ist.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie lange wir gerade quatschen, aber es macht mir voll viel Spaß. Also du sagst jetzt irgendwann, ich muss gehen. Gut. Wie lange reden wir denn schon so? 2 Stunden?
Echt schon? Wow. Okay. Das geht aber echt schnell. Wir machen den alles Time gesagt Podcast, Videopodcast.
Ja, genau. Was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich? Jetzt mal abseits von, oder vielleicht auch mit Berlin, ich weiß gar nicht.
Also es ist auf jeden Fall nicht nur finanzieller Erfolg, und das ist ganz schön. Weil ich da jetzt auch, wir haben bei Berlo jetzt nicht irgendwelche großen Venture Capital Firmen drin etc. Also das
ist Angels so, habt ihr mit drin, ne?
Genau, wir haben ein paar Angels mit drin, aber die haben eigentlich wahnsinnig viel Spaß dran und haben so eine WhatsApp-Gruppe.
Glaube ich,
heißt, ist jemand hier? Ich komme mal in den Biergarten. Das ist eigentlich echt super schön, und so diese Unabhängigkeit möchte ich mir eigentlich auch so schnell, so lang wie möglich noch hoffentlich bewahren. Und also als Erfolg sehe ich natürlich eine Entwicklung des Unternehmens, also ich natürlich ein Wachstum auch, ja. Das habe ich auch gesagt, so Stillstand macht
auch
mir
nichts.
Auch für
dich persönlich? Genau. Also auch, dass du auch wachsen kannst, nicht nur das Unternehmen? Ich sage ja immer, mein Unternehmen wächst nur so sehr, wie ich selber wachse.
Das stimmt, ja, das ist ein guter, Nee, auf jeden Fall, also einfach auch als Gründerin und Managerin natürlich, ne, dass ich auch sehe, hoffentlich, dass das Team, das wir hier formen, auch mit dem Unternehmen mitgeht, und das ist mir auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und sonst Erfolg ganz persönlich ist auch, dass es mich wirklich zufriedenstellt und erfüllt. Also ist ein bisschen esoterisch jetzt und breit geantwortet, aber...
Nö, aber ich glaube, also das kam ja jetzt im ganzen Interview eigentlich schon rundherum, dass hier halt Spaß sehr wichtig ist, dass du Spaß an den Sachen haben willst, neue Dinge entwickeln, neue Ideen umsetzen. Und ja, ich finde das eine schöne Definition von Erfolg. Ist sehr wirklich auf dich bezogen, auf deine Werte. Also was ist mir wichtig? Nicht irgendwie eine dicke Karre vor der Tür, sondern halt, dass ich hier Bock drauf habe, hier jeden Tag hinzukommen.
Und vor allem auch, dass sich unser Team auch hier wirklich wohlfühlt und das auch als eine langfristige Station eigentlich sieht und auch sich gut hier entwickeln kann. Also das ist, und klar, am Anfang kann man jetzt irgendwie nicht die riesen Gehälter zahlen, und das ist eben nicht die Digitalbude, die irgendwie 20 Millionen Venture Capital einfach mal eingesammelt hat, ne? Und das ist aber auch schön, dass das alle so sehen und mitziehen und irgendwann hoffentlich sich das ändert, ja. Also also das macht mir wahnsinnig viel Spaß zu sehen, wie sehr sich hier alle mit identifizieren, und das ist echt toll, also ein super, super Team.
Ja. Sehr schön, ja. Wir kommen dann doch mal so langsam zum Ende, glaube ich. Ich hätte doch noch eine Geldfrage.
Ja.
Was ist Geld für dich? Du hast gerade gesagt, Erfolg misst du nicht, vielleicht nicht ausschließlich in finanziellen Erfolg, aber was hat Geld für dich für eine Bedeutung? Was ist Geld für dich?
Es ist natürlich schön, wenn es vorhanden ist. Ich glaube, ich bin nicht wahnsinnig geldgetrieben, was ich auch gut finde. Also ich reise gerne, ich gehe wirklich gerne gut essen. Also ich gebe wahnsinnig gerne Geld für die schönen Dinge des Lebens aus, ja, brauche aber jetzt nicht die dickste Karre und so weiter. Also ich möchte irgendwann, dass, wenn wir erwachsen, dass, also ich würde gerne auch mehr zurückgeben und mehr dem Team auch zurückgeben, und dafür brauchen wir Geld und müssen Bier verkaufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann, dass ich sage, mein Endziel ist der 100 Millionen Exit. Nee, da sind schon sehr viel mehr intrinsische Dinge hier mit dabei.
Ja, ja. Also eigentlich ist Geld vielleicht, also hört sich gerade so an, Mittel zum Zweck, um anderen ein schönes Leben zu machen. Deinen Mitarbeitern zum Beispiel. Okay, ja. Hm. Und selbst bist du eher, würdest du sagen, eher so der genügsame Typ? Sparst du gerne? Sparst du viel?
Ich gebe auch gerne Geld aus.
Okay, eher, also ein gutes Mittelmaß. Ja. So. Jetzt nicht der absolute Sparfuchs, aber auch nicht verschwenderisch. Mhm. Okay, dann kommt jetzt noch der allerletzte Block. Sätze vervollständigen.
Oh Gott, echt?
Okay. Das ist einfach nur, ich glaube, es sind vier Sachen. Ich sage auch nur ein Wort und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Ja. Erfolg.
Ist schön.
Zu kurz? Nee, alles gut. Erfolg ist schön, ja gut. Geld?
Braucht man für viele Dinge im Leben, macht allein nicht glücklich.
Unternehmertum.
Ist verdammt viel Arbeit, aber eine wunderbare Erfüllung.
Ach schön. Und der letzte, Frauen.
Sind sowieso fantastisch.
Sowieso, was ist das für eine Frage? Sehr schön. Ich bin soweit durch. Hast du noch irgendwas, cool. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Haben wir irgendwas ausgelassen?
Ganz schön viel gesprochen. Nee, alles gut.
Gut. Na dann vielen, vielen Dank dir nochmal. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein ganz inspirierendes Gespräch auch für die Hörerinnen und Zuschauerinnen, für die Moneypennies. Und ja, dir weiterhin alles Gute.
Vielen
Dank, Katharina. Alles Gute dir.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonnier ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.